Die ganze Fastenzeit ist eigentlich eine Vorbereitung für die Täuflinge, Erwachsenentaufe, die in der Osternacht getauft werden, beziehungsweise für alle, die schon getauft worden sind, um ihre Tauferneuerung zu sprechen in der Osternacht. Und jedes Evangelium in dieser Zeit, in dieser Fastenzeit, hat irgendeinen Aspekt der Taufe unterstrichen. Oder ist eine Hilfestellung für die Täuflinge, sich vorzubereiten für diesen Schritt, beziehungsweise für uns, diese Tauferneuerung zu machen. Und heute ist so quasi der Höhepunkt von dem, nicht mit gerade diese Stelle der Auferstehung. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist es andererseits ein bisschen komisch, weil Ostern ist in 2 Wochen, jetzt noch nicht. Also warum machen wir jetzt haben wir eine Evangeliumstelle, wo es um die Auferstehung geht? Also wir dürfen das H-Wort noch gar nicht nutzen. Das kommt erst später. Nicht? Im Moment ist es alles noch ein bisschen, ja. Alle Exodus- und Magnify-Leute wissen, dass sie eigentlich noch 2 Wochen haben. Und trotzdem haben wir diese Stelle. Und also worum geht es da? Und ich möchte mit euch 3 Zugänge teilen, die mir gekommen sind. Vielleicht helfen sie, hoffentlich helfen sie auch euch ein wenig. Und das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass ich glaube, die Perspektive der Ewigkeit für den Täufling, also derjenige, der getauft wird, beziehungsweise auch für uns hilft, 2 Versuchungen zu überwinden. Also das heißt, diese Perspektive der Auferstehung soll uns etwas vor Augen führen. Und das Erste, was es halt uns vor Augen führt, ist erstmal, übrigens, wenn wir von Ewigkeit sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht von einem Auferstehung wie jetzt Lazarus, weil er ist ja wieder ins Grab gegangen nachher. Nicht? Sondern wie Jesus nachher auferstanden ist, der eine Fülle am Leben hatte. Also nicht wie ein fetter, dicker Cherub, der in irgendeiner barocke Kirche auf einer Wolke schwebt und so halb eingefroren auf Gott schaut zu aller Ewigkeit. Also dann, niemand von uns würde wahrscheinlich so Ewigkeit verbringen wollen. Nicht auf einer Wolke mit einem fetten Bauch und 2 kleine Vögelchen irgendwie auf Gott zu schauen. Aber worum es geht, ist etwas ganz anderes. Es geht um eine Fülle am Leben, nicht diese Ekstase an Liebe, dieses Überwältigtsein, von dem ich da in Beziehung bin. Auch es geht um die Gemeinschaft der Heiligen, nicht, dass wir Freundschaft, Beziehung leben dürfen miteinander. Nicht, dass C.S. Lewis sagte so schön, dass auch die tiefste Liebesbeziehung auf dieser Erde im Vergleich zu der einfachsten Freundschaft im Himmel erscheinen wird wie eine kalte Tasse Kaffee. Und er als Engländer wahrscheinlich kann sich weniger Schlimmes vorstellen als eine kalte Tasse Kaffee. Und damit wollte er nicht sagen, dass tiefe Liebesbeziehungen irgendwas Schlechtes wären, überhaupt nicht. Er wollte nur sagen, dass hey, wir können uns noch nicht mal ansatzweise vorstellen, diese Fülle, die wir dann erfahren werden. Nicht? Und letztendlich, nicht, den Täufling ist vor Augen gestellt, hier jetzt gerade auch in Mitte der Fastenzeit, die Perspektive, wo er hin will. Nicht? Weil am Letzten ist es ja der Kern unseres christlichen Glaubens, geht es ja darum, wir sind für eine andere Welt geschaffen. Wir sind für eine andere Welt geschaffen und für diese Ewigkeit geschaffen. Das ist unser Ziel, auf dem wir hingehen und hingehen wollen. Jetzt hilft diese Perspektive uns, 2 Versuchungen zu vermeiden. Und das Erste ist die Hast. Die Hast. Die Hast ist ein Zeichen einer Zeit, die Auferstehung nicht kennt, würde Papst Benedikt mal sagen. Die Hast ist ein Zeichen einer Zeit, die Auferstehung nicht kennt. Der Christ ist jemand, der Zeit hat. Er ist nicht ständig einfach nur in Hurry und von einem Ort zum anderen und rasen eine Sache zum anderen, weil er weiß, er hat alle Ewigkeit. Ich chill. Ich muss nicht Ewigkeitswert aus dem jetzigen Augenblick herausquetschen. Ich muss nicht diesen jetzigen Moment völlig überfordern durch meine Erwartungshaltungen, weil ich habe die aller Ewigkeit. Nicht? Der Christ ist jemand, der Zeit hat, auch um Beziehungen zu leben. Er muss nicht ständig irgendwie alles aus diesem jetzigen Augenblick und auch aus den anderen Menschen, die mit mir in diesem jetzigen Augenblick stehen, völlig überfordern durch meine Erwartungen an etwas, an was dieser Moment mir nicht geben kann, weil er nicht die Ewigkeit ist. Und daher ist der Christ jemand, der Zeit hat. Und den Täufling wird irgendwie vor Augen geführt, hey, pass auf, dass du nicht in diesen Rat Race hineinkommst, sondern dass du irgendwie weißt, okay, lebe den Augenblick, nicht lebe in dem Moment, aber aber sei nicht so, als ich musste schon irgendwie voraus. Ich komme gerade aus den USA, ich war, oder auch aus Kanada, ich war auf Spendentour für unser neues Zentrum. Und ich war in Tampa, Florida und habe dort einen Unternehmer getroffen, der zwei Firmen aus dem Nichts gegründet hat und die halt dann Global Players geworden sind. Und dann hat er sich verkauft und jetzt ist er irgendwie eigentlich Vollzeit eine Mission. Es war für mich irgendwie interessant, mit ihm zu reden. Und ich erzählte halt diese Geschichte, wie es gab eine Zeit in seinem Leben, wo er einfach auch noch nie mal genießen konnte, diese Erfolge, die er hatte in seinem beruflichen Leben, weil die haben das nie gefeiert, weil er musste schon weiter zum Nächsten. Nicht dieses ständige, es eben dieses Hast, in dem man dann da ist, weil man denkt irgendwie, oh Gott, ich werde immer älter und das Leben geht vorbei und ich bin jetzt fast 20 geworden und die Kinder nennen mich schon die Urgroßmutter oder so, denken, ich bin schon die Oma, nicht? Und ich denke, ich muss jetzt irgendwie das und das noch schaffen, weil sonst ist das Leben irgendwie vorbei, nicht? Und wir haben diese Sorge, wir sind fast 30 oder fast 40, nicht? Wir denken, wir sind schon uralt und alles ist irgendwie furchtbar. Und da zu merken, nein, Moment mal, like chill, nicht? Also aus diesem Rat Race rauszukommen und zu sagen, nein, ich bin jemand, der Zeit hat eigentlich, nicht? Weil ich ein Mensch bin, der geschaffen ist für die Ewigkeit. Das ist eine Versuchung, die uns halt passieren kann, nicht? Und wo ich glaube, wir da auch berufen sind, Zeugnis zu geben für eine Welt, die vielleicht oft verfangen ist in dem. Nicht dieses Buch, das einige von euch auch wahrscheinlich gelesen haben in letzter Zeit, The Ruthless Elimination of Hurry von Comer, die gnadenlose Eliminierung der Hast. Nicht? Dann zweite Versuchung, die es aber auch hilft, glaube ich, ist, und das scheint jetzt wieder ein Widerspruch zu sein zu dem ersten Punkt, und zwar ist dieses Erkenntnis, dass die Zeit, auch hier der jetzige Augenblick, einen unglaublichen Wert hat. Nicht? Und dass dieses Belanglose, sich langweilen und ich habe, like, been there, seen that, und ich war schon dort und habe das schon gegessen. Und also manchmal hat man so das Anzeichen der Ewigkeit, nicht wie es so sein könnte. Ich denke, für mich als Kanadier war es sehr schön, in den USA auch zu sein, wo es diese Waffelmaschinen gibt, die es hier nicht gibt, nicht? Also so riesen Waffelmaschinen und du kannst dir eine so eine riesen Waffel machen, wo du halt übernachtest und dann kriegst du halt so ordentlich richtig viel Ahornsirup oben drauf und dann vielleicht Schlagsahne ein bisschen weniger, weil es doch die Fastenzeit ist. Aber das ist so ein bisschen Anzeichen wie die Ewigkeit, also so Momente, wo du glaubst, okay, jetzt komme ich dem ein bisschen näher, nicht? Und aber manchmal denken, okay, ich like been there, seen that, ich habe das schon alles gesehen. Und war in Miami und da war es 30 Grad und war ich in Kalifornien und da gab es 3 Meter Schnee innerhalb von 2 Tagen in Kalifornien, wo man nicht das unbedingt erwarten würde. Das ist eine andere Geschichte. Das war auch ein sehr schönes Geschenk für mich als Kanadier, endlich mal ein bisschen Winter zu erleben in Kalifornien. bei 190 Meilen pro Stunde Wind. Also es war echt, man sagt, so ein Blizzard passiert einmal im Leben und so, aber gut. Was ich sagen wollte ist eigentlich, sorry für die Ablenkung gerade, dass wir auch sehr irgendwie sehen können, okay, ich bin there, seen that, nicht, dass irgendwie dieses belanglose Langeweile zu haben, weil wir irgendwie merken, wir haben früher hier im Zentrum immer wieder mal Missionen gemacht an der U6, nicht um 2 oder 3 Uhr in der Früh, als die ganzen Clubs zugemacht haben. Und ich kann mich auch einmal erinnern, wo wir haben gerade, frag mich nicht warum, Mad World gesungen. Und das dann übergegangen ist, das ist ein altes Lied, das kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr. Aber, und das ist übergegangen in einem Anbetungslied, weil es ungefähr die gleiche Tonlage hatte. Und in der Ecke war so eine junge Dame und sie hat, in diese Uhrzeit gehen die Züge nur jede Viertelstunde, nicht? Und hat einen Zug verpassen lassen und den nächsten Zug verpassen lassen und den dritten Zug verpassen lassen. Und dann geht sie zu einer der Musiker hin und holt aus ihrer Tasche raus einen Sack voll Pillen und sagt, ich war kurz davor, die zu nehmen. Danke, dass ihr da seid. Und das war so eine interessante, starke Erfahrung, nicht? Gerade in diesem Moment, wo du diese After-Party-Stimmung hast, nicht? Das, ja, schöne, coole Party, aber been there, seen that, done that, gibt es mehr im Leben als das, nicht? Und irgendwie die Versuchung andererseits auch irgendwie nicht zu erkennen, wie kostbar der jetzige Augenblick ist, der Gott mir in die Hände gelegt hat. Nicht zu wissen, okay, ich, muss sich nicht alles rausquetschen aus diesem jetzigen Augenblick, aber der ist auch sehr wertvoll und das ist etwas Kostbares in diesem Moment, nicht? Und ich muss nicht immer, weiß nicht, ich muss nicht nach Miami fliegen oder nach Kalifornien fliegen, sondern vielleicht habe ich einen Zugang zu dieser Fülle am Leben, dieser Ewigkeit, indem ich einfach die Toiletten nett putze, bevor der B3-Messe oder YP-Messe am Abend, nicht? Dass ich die Art und Weise, wie ich jemandem ein Lächeln schenke, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Oder einfach gut versuche, meine Arbeit nachzugehen, indem ich tue. Zu wissen, dass in diesem Augenblick hier und jetzt ist etwas, was wir Christen nennen, es ist so eine Art das Sakrament des jetzigen Augenblicks. Nicht? Sakrament ist einfach ein kompliziertes Wort, aber das wir Christen nutzen, um zu sagen, das Sichtbare ist Träger von etwas Unsichtbaren. Und dass dieses, nicht jetzt heute, wenn wir wir sehen Brot und Wein, aber wir glauben, dass nach der Wandlung da etwas Tieferes, etwas anderes passiert, etwas anderes ist, wenn jemand, der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, dass es nicht nur eine Blume ist, sondern es geht um etwas Tieferes, nicht dieses Sichtbares macht gegenwärtig meine Liebe für meine Freundin. Und dieser Augenblick hier und jetzt, würden wir sagen, als Christen ist auch eine Art Sakrament. Es ist etwas Sichtbares, wo etwas Tieferes, es ist Träger von etwas Tieferen und es ist ein Berufen. Ich kann etwas hier, das vereinen mit den Herrn und einfach diese Fülle der Ewigkeit beginnen auch ein bisschen zu erfahren, weil eigentlich der einzige Moment, wo wir existieren, ist ja hier und jetzt. Ist nicht vor 5 Minuten und nicht in 5 Minuten, sondern der einzige Moment, wo wir eigentlich leben, ist hier und jetzt. Und deswegen würde der Christ eigentlich sagen, dass das hier und jetzt gar nicht Teil ist von der Zeit, was vorher und nachher ist, sondern es ist Berührung mit der Ewigkeit Gottes. Nicht? Der einzige Moment, wo wir die Ewigkeit berühren, ist im Jetzt. Und das zu erkennen und zu sagen, wow, ich habe diesen jetzigen Augenblick und hier und jetzt und den kann ich gut nutzen und den kann ich mit Liebe erfüllen und Gott macht etwas Großes mit diesem Augenblick. Ich glaube, das möchte man den Täufling auch irgendwie vor Augen führen. Das dritte oder der zweite große Aspekt, das erste ist einfach der Zugang zur Zeit und diese Versuchungen, die überwunden werden können durch diese Perspektive der Ewigkeit. Das zweite ist, ja, also eigentlich gerade das, was wir hier gemacht haben. Nicht? Wir haben jetzt hier am diesem Passionssonntag, wenn jemand zum ersten Mal da hier ist, im Zentrum, hinter diesem Ding ist ein Kreuz, nicht ein Kruzifix. Und in Österreich gibt es den Brauch, glaube ich, in manchen Orten, das die ganze Fastenzeit zu machen. Eine Weltkirche ist erst ab heute, bedeckt man die Kreuze. Und warum macht man das? Weil wir Gewohnheitstiere sind, nicht? Und wir uns an alles gewöhnen. Und wir sehen ein schönes Kruzifix, ein schönes Kunstwerk, aber als Maria hinaufgeschaut hat am Kreuz oder herunter, als ihr Sohn in ihren Händen lag, hat nicht auf ein schönes Kunstwerk hinaufgeschaut auf dem Kreuz. Nicht die Phönizier, die hunderte Jahre herumexperimentiert haben mit Torturmethoden, um zu schauen, wie man Menschen möglichst viel leiden lassen kann, bevor sie sterben und dann mit der Kreuzigung irgendwie herausgekommen sind. Nicht? Und Seneca, der berichtet, wenn Mütter gesehen haben, wie ihre Söhne gestorben sind am Kreuz, dass sie öfters wahnsinnig geworden sind. Und wir sind jetzt eingeladen, in dieser Passionszeit, in dieser Karwoche, die jetzt kommt, neu zu lernen, auf das Kreuz zu schauen. Nicht? Und wenn wir denken, was ist passiert? Heute hören wir, als Jesus sah, wie Lazarus dort ist und wie Maria weinte, ist er in seinem Innersten erregt und erschüttert. Und darum geht es letztendlich, glaube ich auch, ist eigentlich, die Auferstehung von Lazarus war ja der letzte Strohhalm, das die Pharisäer dazu geführt hat, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir den umbringen. Danach kam die Entscheidung, wenn man ein bisschen weiter liest nach diesem Evangelium von heute, ist das der Grund, warum sie ihn umgebracht haben. Und jetzt tiefer gesehen, geistig gesehen, ist ja genau das der Punkt. Dieser Gott stirbt am Kreuz, gibt sich hin für uns, sodass ich leben darf. Nicht, sodass ich ewig leben darf. Und diese Perspektive der Auferstehung gerade hilft dem Teufel auch, das immer zu erinnern, ich bin in Beziehung mit jemandem, mit einem allmächtigen Gott selbst, der mich so sehr liebt, dass er bereit ist, das auf sich zu nehmen, sodass ich lebe. Und was ihn eigentlich bewegt, nicht dessen Innersten erregt und erschüttert, wenn er sieht den Tod von Lazarus im übertragenen Sinn, den geistigen Tod von uns Menschen, nicht? Das ist, Ecken und Teile von mir gibt, die einfach tot sind. Und er möchte das zum Leben bringen, nicht? Er möchte das neu aufwecken und mir helfen, aus diesem Tod herauszukommen und letztendlich auch ewig leben zu können, nicht? Und da ist gerade eben dieses Hinblicken auf das Kreuz vielleicht eine Hilfe. Da weinte Jesus, nicht? Man sagt, es ist der kürzeste Satz in der ganzen Bibel. Gut, nicht auf Deutsch, das sind drei Worte, aber in den ursprünglichen Sprachen. Und dann ein letzter Zugang zu dieser Lesung von heute für mich ist, das ist jetzt ein bisschen Königsklasse vielleicht oder ein bisschen tiefer gehend. Es heißt, dass Jesus ist gegangen, um Lazarus von Toten aufzuwecken. Aber er hörte, dass er krank ist, und was macht er? Er bleibt erstmal 2 Tage da. Und dann sage ich, ja super, wenn ich höre, dass mein bester Freund irgendwie krank ist, dann bleibe ich nicht erstmal 2 Tage da. Nicht? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht auch manchmal in unserem Leben kann es auch so erscheinen. Ja? Wir sagen, Jesus, ich bräuchte jetzt eigentlich deine Hilfe. Jetzt. Nicht? Und er ist irgendwie weit weg und er bleibt erstmal 2 Tage da und er scheint irgendwie nicht aufzutauchen. Nicht? Und dann heißt es aber im Evangelium, dass Jesus sagt, das dient nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Das dient nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und oft in unserem Leben ist es ja auch so, dass gerade diese schwierigen Situationen, nicht, wo wir einfach, boah, das ist jetzt echt mühsam, wenn wir da Vertrauen lernen und loslassen und einfach ihn machen lassen, dass wir im Nachhinein oft merken, das diente zur Verherrlichung Gottes, dass ich dadurch gewachsen bin, dass ich irgendwie mein Charakter geschliffen worden bin, dass ich etwas neu irgendwie in meinen Glauben gestärkt worden bin, nicht? Dass ich irgendwann gelernt habe, neu zu vertrauen. Und da, glaube ich, gilt es halt gerade, mir gefällt dieses Bild, es auch gibt sehr viele Ikonen, die das auch irgendwie zeigen, wie Jesus Adam und Eva aus dem Hades, aus der Unterwelt herauszieht, aber eben genau so, weil nicht, wenn du jemand so die Hand schüttelst, dann kannst du, also dann ist dein Hinaufziehen so stark, wie diese Person ist. Aber wenn du sie ihn so hältst, dann hängt es nicht davon ab, wie stark derjenige ist, der sich hinaufziehen lässt, sondern es hängt ab davon, wie stark derjenige ist, der hinaufzieht. Und das heißt aber auch, ich muss jetzt die Kontrolle loslassen. Und das ist letztendlich ja Glaube, nicht zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt von dich hinaufziehen. Ich höre auf, versuche mich irgendwie selbst erlösen zu wollen durch meine Anstrengung, durch mein Bemühen, sondern ich vertraue jetzt auf dich, dass du mir hilfst. Und gerade in solchen Momenten, nicht, wo wir einfach sagen, boah, das ist jetzt alles nur mühsam. Das ist einfach irgendwie alles nur schwierig. Und ich habe den Eindruck, ich bin jetzt auch irgendwie erstmal im Grab sitzen und Jesus irgendwie taucht nicht auf und alles ist dunkel um mich herum und es riecht schon, nicht, wie Martha heute sagte. Also vielleicht 3 Aspekte, um Zugang zu haben zu diesem Evangelium, jetzt in Vorbereitung für die Karwoche, die nächste Woche kommt. Das erste ist diese neue Verständnis von, okay, diese Versuchung zu vermeiden, einerseits die Hast und andererseits aber auch irgendwie uns irgendwie gehen zu lassen und irgendwie dieses Belanglose der jetzigen Augenblick, zu sehen, die Kostbarkeit des jetzigen Augenblicks. Das zweite ist irgendwie dieses neue Hinschauen auf das Kreuz, zu lernen, wertzuschätzen, was er da für mich gemacht hat. Diese Perspektive, er ist gestorben, sodass ich lebe. Und das dritte ist auch dieses Vertrauen und Kontrolle loslassen, gerade in unsere Lazarus-Momente, wo wir im Grab stecken und irgendwie nicht rauskommen.